1970 sitzt ein Mann in Los Angeles auf dem Dach eines Einfamilienhauses. Die Videoaufnahme wackelt ein wenig. Sie ist schwarz-weiß, im Hintergrund technisches Rauschen. Um das Haus verläuft eine Veranda mit ausladender Treppe auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht man Hecken, die einen Teil der Veranda verdecken. Der Mann hat einen Stuhl dabei, den er mitten auf den Dachfirst gestellt hat. Der Kamera zugewandt, hat er auf dem Stuhl Platz genommen. Dann, fast wie in Zeitlupe, lässt er sich fallen und rollt theatralisch das Dach herunter. Über das Vordach der Veranda hält sich noch kurz an der Regenrinne fest und fällt irgendwo zwischen Haus und Busch. Dabei verliert er einen Pantoffel. Der Stuhl bleibt auf dem Vordach liegen. Der Mann heißt Bastian Ader und das Video zeigt einen seiner ersten Falls. Es ist nur wenige Sekunden lang. Warum der niederländische Künstler sich in der Folge von einem Baumast in einen Kanal fallen lässt, mit dem Fahrrad in eine Gracht fährt oder gegen und dann über einen Holzbock fällt, im Hintergrund der Leuchtturm von Westkapelle in den Niederlanden, darum geht es in dieser Folge von Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin. Mein Name ist Sarah-Marie Plikat. Hallo.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Bastian Ader hinterließ ein Werk, das bis heute nachwirkt, indem er die Grenzen der Schwerkraft immer wieder aufs Neue austestete. Wir begegnen in dieser Folge einem Mann auf der Suche. Wonach, darüber spreche ich jetzt mit Saskia Trebing vom Monopol Magazin. Hallo Saskia.
Hallo.
Du bist gerade in Rotterdam, das ist jetzt zugegebenermaßen Zufall, passt aber total gut zu dem Künstler, um den es in dieser Folge geht, Bastian Ader. Der wuchs in Winschoten auf, das liegt im Norden der Niederlande, Rotterdam ist eher im Süden. Sein Name, den kennt dort eigentlich jeder, oder?
Ja, also Bastian Ader ist als Künstler, würde ich sagen, jetzt kein Blockbuster-Name, den jetzt gerade in Deutschland irgendwie jeder kennt, aber in seiner Heimat in den Niederlanden ist er sozusagen doppelt in Erscheinung getreten, einmal natürlich als Künstler, auch aufgrund dieser sehr mysteriösen Geschichte um sein Verschwinden herum ist es ein Name, den man kennt, und gleichzeitig hat er auch eine sehr tragische und politisch relevante Familiengeschichte, weil er aus einem Pfarrhaus kommt und er ist 1942 geboren. Das heißt also unter der Besatzung vom nationalsozialistischen Deutschland, und seine Eltern waren beide im Widerstand und haben auch jüdische Menschen im Pfarrhaus versteckt. Seine Mutter hat dann auch nach dem Krieg eine Biografie geschrieben, die relativ beachtet war, und sein Vater wurde dann von den Nazis hingerichtet. Das heißt also schon sein in die Welt kommen ist eigentlich sehr aufgeladen durch die politischen Umstände, dadurch, dass er sehr klein war, als sein Vater umgebracht wurde. Und so hat man eben diese beiden Ebenen der Familie Ader, die in den Niederlanden relativ bekannt sind.
Die Niederlande, es ist ein sehr flaches Land. Den Horizont, den kann man eigentlich an sehr, sehr vielen Stellen sehen, allein durch die geografische Gegebenheit. Hinter denen wollte Bastian Ader schauen. Hat er es geschafft? Und was hoffte er sich da zu entdecken?
Also ich glaube, diese Mission, hinter den Horizont zu schauen, das ist eigentlich eine, die ja von Unmöglichkeit gekennzeichnet ist. Also es ist etwas, was der Mensch, wonach der Mensch streben kann, was er aber nie schaffen kann. Und ich glaube, das ist in der Kunst von Bastian Ader, die ja oft darum geht, so welchen Platz hat der Mensch in der Welt, die auch sich so bezieht auf eigentlich ziemlich romantische Motive, sowas wie Caspar David Friedrich. Es gibt mehrere Werke von Bastian Ader, wo er auch fast so als reale Rückenfigur in so Landschaften steht und das gleichzeitig, glaube ich, schon ernst meint. Also ihn hat das fasziniert, diese Suche in der Kunstgeschichte, wie der Mensch auf die Welt, wie er auf den Horizont und auch auf seine eigene Unzulänglichkeit blickt. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so ein bisschen eine Parodie, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Caspar David Friedrich ja auch instrumentalisiert wurde von den Nationalsozialisten, war das eine Position, die gar nicht so unkompliziert ist, wie das vielleicht heute ist, wo man jetzt gerade mit dem Caspar David Friedrich Fest ja wirklich ihm gar nicht mehr entkommen konnte und der fast so ein bisschen tot gefeiert wurde, war das damals eine Position, die eigentlich für Künstler gar nicht so naheliegend war, sich damit auseinanderzusetzen, weil es eben kontaminiert und auch ein bisschen altmodisch und spießig war. Und Bastian Ader hat sich, glaube ich, wirklich dafür interessiert, wie man durch Kunst eben diesen Platz des Menschen in der Welt erforschen kann, suchen kann. Und ich glaube aber, dass es ihm sehr stark in seinem Werk eben um diese Suche ging, nicht unbedingt dann um das Ankommen, weil das eben schon so ein Scheitern eigentlich in sich trägt.
Scheitern, sagst du, das finde ich einen interessanten Begriff, gerade vor dem Hinblick, dass er sich ja vor allem mit der Schwerkraft auseinandergesetzt hat, was jetzt nicht ein Scheitern an sich ist, aber ein Fallen ja auch ein quasi eine Form von Loslassen in sich trägt und dass quasi da keine Kontrolle mehr ist, was ja im Moment des Scheiterns ja im Grunde auch so eine Art Kontrollverlust ist. Mit 19 Jahren ging Ada in die USA, genauer gesagt nach Los Angeles, übrigens mit dem Schiff. In 11 Monaten setzte er von Marokko nach Kalifornien über. Da kam er so ein bisschen auch in eine Welt, die, wo der Glanz schon abbröckelte. Fand er dort, was er suchte oder die einzelnen Bausteine, die er dann weiterverarbeiten konnte?
Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was man unter Erfolg vielleicht versteht in dieser Karriere, weil ihm so dieser ganz große künstlerische Erfolg zu seinen Lebzeiten eigentlich nicht vergönnt war. Er hatte in den USA Ausstellungen, er fand da auch Anschluss an teilweise auch eben Exilkünstler, die auch aus Europa gekommen sind. Dieses Los Angeles, was man sich vielleicht heute sehr glamourös vorstellt, war damals eigentlich ziemlich runtergekommen. Es gab viele so Künstlerkommunen, auch in so einem Hollywood, wo eigentlich der Glanz, wie du eben schon gesagt hast, eigentlich sehr abgeblättert war, wo es aber auch möglich war, ein relativ günstiges Künstlerleben zu führen. Und von dem, was man so weiß oder was man lesen oder von Weggefährten erfahren kann, hat er sich dort schon wohlgefühlt, er hat dort auch geheiratet. Aber so diesen Drang, immer unterwegs zu sein, den gab es weiterhin. Er hat in den USA einige seiner wichtigsten Werke gemacht, zum Beispiel eben auch diese Fall-Serie, die du schon angesprochen hast, wo er eigentlich so Experimente gemacht hat. Er lässt sich von einem Dach fallen und filmt es oder er hängt an einem Baum und fällt dann runter. Es gibt einige Arbeiten, die wurden auch in Europa gemacht, also er ist auch immer mal wieder zurück nach Europa gereist. Aber in den USA sind schon wichtige Werke von ihm entstanden. Aber wie man ja dann, wir werden später, glaube ich, nochmal drüber sprechen, dann auch merkt, an dieser zweiten großen Schiffreise, dass er wieder zurück nach Europa wollte, hat er diese Verbindung eigentlich nie ganz aufgegeben, obwohl die USA für ihn sehr spannend waren, glaube ich, auch in künstlerischer Sicht, war er eigentlich nie ein Künstler, der sich in dieser Strömung dieser Kunst in den späten 60ern und 70er Jahren so wirklich reingepasst hat. Also er war, glaube ich, in Europa, hat er sich nicht ganz zu Hause gefühlt, in den USA aber auch nicht. Insofern bleibt auch da eigentlich so eine Suche zwischen zwei Polen, die nie so ganz, oder ja, also etwas, was nicht so ganz befriedigt wurde in beiden Kontinenten.
Anfang der 70er Jahre, da hat Bastian Ader eine Idee. Er nimmt einen Stuhl, steigt aufs Dach seines Hauses und lässt sich ganz theatralisch das Dach runterfallen und landet dann im Vorgarten. Dabei fällt noch ein Pantoffel, den er am Fuß hat, fällt noch weg und man sieht, wie dann die Person, die hinter der Kamera stand, so auf ihn zustürzt, so nach dem Motto, ist alles in Ordnung. Das war quasi Fall 1. Wie kam es dazu, dass er da aufs Dach gestiegen ist und runtergerollt ist?
Also er hat sich auf jeden Fall ziemlich viel zugemutet. Es gibt auch Videos, wo er an einem Baum hängt, dann in so einen kleinen Graben fällt. Und auch da hat der Kameramann gesagt, so, man wusste eigentlich nicht so richtig, wie weh er sich dabei tun würde. Also er war durchaus bereit, auch das Risiko für Verletzungen in Kauf zu nehmen. Aber interessant finde ich dabei, dass es ja in einer Zeit passiert, wo auch so die sogenannte Body Art groß wird. Also dass Künstlerinnen und Künstler ihren eigenen Körper benutzen, um Botschaften zu senden. Und oft hat es auch mit Schmerz zu tun. Also ein bisschen später denkt man da vielleicht an Marina Abramović oder die Wiener Aktionisten, also die wirklich die Selbstverletzung als künstlerisches Medium benutzen. Aber bei Bastian Ader geht es eigentlich gar nicht so sehr um seinen eigenen Körper oder dass es jetzt eben sein Leib ist, der da Schmerz erfährt, sondern ich glaube, dass sich Bastian Ader sehr stark für Körper als fast schon physikalischer Faktor interessiert. Also es passt so ein bisschen Newton-mäßig, der eben merkt, so, okay, der Apfel fällt immer nach unten, daraus kann man ein Naturgesetz ableiten. Und wenn der Künstler sozusagen seinen eigenen Körper benutzt, um diese Schwerkraft und diese physikalischen Gesetze immer wieder auf die Probe zu stellen, Dann liegt darin, finde ich, so eine ganz interessante Spannung, weil man irgendwie eigentlich weiß, wie es ausgeht. Aber es gibt eben diese kleinen Momente, wo man dann doch ganz kurz schwebt oder ganz kurz fliegt oder ganz kurz eben nicht im Griff der Schwerkraft ist. Und dann aber merkt, okay, doch. Und man fällt eben dann doch. Und ich glaube, das ist so diese Spannung zwischen einmal so sich diesen Naturgesetzen aussetzen, sie auf die Probe stellen und dann aber vielleicht auch so dieses künstlerisch Überhöhte wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Das finde ich total interessant bei Bastian Ader, dass man so merkt, so okay, es hat ja auch erstmal so eine Hybris, so man stellt sich aufs Dach und will so mehr oder weniger runterfliegen oder man fährt mit dem Fahrrad und stürzt dann in so eine Gracht. Und es gibt eben diesen einen Moment, wo man auch ein Foto machen kann zum Beispiel. Das ist ja auch interessant, dass es da Fotoarbeiten von gibt, wo wirklich das Fahrrad so einen ganz mini kleinen Moment in der Luft ist. Also man hat sozusagen in einem Bildmedium hat man die physikalischen Naturgesetze ausgetrickst und dann aber in der physischen Welt wird der Künstler trotzdem wieder zurückgeholt und fällt ins Wasser und es ist fast wie so ein Göttersturz. Also es ist, finde ich, gleichzeitig irgendwie so ein bisschen was Transzendentes, aber auch was ganz Lakonisches, sodass man eben sagt, so ja, auch der Künstler fällt vom Dach. Und dazu habe ich auch nochmal gesprochen mit Brigitte Kölle. Die hat gerade eine große Retrospektive von Bastian Ader kuratiert in der Kunsthalle Hamburg und beschäftigt sich schon sehr lange mit Bastian Ader. Und die hat auch nochmal erzählt, warum sie diese Fall-Serie so interessant findet.
Bastian Ader vermochte es eigentlich, Gegensätzlichkeiten miteinander zu verbinden. Also sein Werk kommt sehr beiläufig daher, oftmals so lapidar, lakonisch. Andererseits ist es aber auch voller Gefühl, Romantik, auch teilweise Pathos. Es ist eine Kombination von Ernsthaftigkeit einerseits, aber auch wieder einem Sinn für Humor, auch Selbstironie. Es gibt Elemente des Slapsticks, es gibt Szenen, vor allen Dingen in seinen berühmten Fallfilmen, die etwas Buster Keaton-ähnliches an sich haben. Und was auch besonders ist im Werk von Bastian Ader, und ich denke, da ist er auch interessant für viele Künstler, ist diese Vielschichtigkeit, also sein Werk funktioniert auf diesen verschiedenen Ebenen, hat eine ungeheure Mehrdeutigkeit, eine Offenheit. Und er zeigte sich selber ja auch in seinem Werk immer als Suchender. Also nicht so sehr als der Wissende, der jetzt autorial etwas erzählt, von der Welt berichtet, sondern vielmehr ein Künstler, der auf der Suche ist. Also ein Mensch, der auf der Suche ist, dieses I'm searching. In Search of the Miraculous, also permanente Suche als eine, ja letztlich kann man sagen, auch so eine lebenslange Sinnsuche, die sein Werk auch auszeichnet.
Die Ausstellung in der Kunsthalle Hamburg heißt ebenfalls I'm Searching. Kuratorin Brigitte Kölle haben wir gerade gehört. Sie beschreibt Bastian Ader auch als Artist's Artist. Was genau meint sie damit?
Also ein Artist beschreibt man oft als eine Position, die vielleicht nicht super bekannt ist. Also wenn man jetzt zu den bekanntesten Künstlerinnen der zeitgenössischen Kunst oder auch der Lebzeiten von Bastian Ader kommt in den 70er Jahren, dann würde man bestimmt vielleicht zuerst andere Namen nennen, die jetzt beim Publikum vielleicht auch einen riesigen Run auf eine Ausstellung auflösen. Aber bei Bastian Ader ist es so, dass ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler auf sein Werk reagiert haben. Also sowohl schon zu Lebzeiten hat er so einen gewissen Kultstatus, hat eben auch viel mit anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammengearbeitet und auch dann nach seinem Verschwinden hat er einfach durch seine Aktionen, aber auch durch diese sehr mysteriöse Geschichte ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler zu eigenen Werken inspiriert. Also zum Beispiel Tacita Dean hat ein Video gemacht zu seinem Boot, dieses Atlantikboot, was dann verschwunden ist. Oder auch der Fotograf Christopher Williams hat zu Bastian Ader gearbeitet. Und das bedeutet eigentlich, dass das Werk von jemandem einfach in den Werken anderer Künstlerinnen und Künstler weiterlebt. Und das hatte Brigitte Kölle mir auch erzählt, dass das erst eine Idee war für die Ausstellung in Hamburg, zu gucken, welche zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstler auf Bastian Adda reagiert haben, aber dass sie gemerkt hat, dass das so bodenlos eigentlich wird und dass es vielleicht jetzt eben auch an einem Moment, 50 Jahre nach seinem Verschwinden, wo man auch das Werk in Deutschland gesammelt lange nicht gesehen hat, dass es dann vielleicht doch intensiver oder kondensierter oder konzentrierter ist, sein Werk nochmal alleine zu sehen. Aber man könnte eben sehr, sehr viele Werke auch raussuchen, die von seinem Werk beeinflusst sind.
Vielleicht finden sich dadurch ja auch neue Inspirationen durch die Besuchenden, weil ich kann mir vorstellen, dass sich das viele auch anschauen, vielleicht mit neuen Gedanken vielleicht auch rausgehen oder andere Dinge verknüpfen, die vielleicht schon verknüpft wurden und das auf eine andere Ebene heben. Was sind denn so die interessanten Punkte, die es halt irgendwie noch so, ja, wo Menschen sich irgendwie drin wiederfinden, was es so spannend macht nach wie vor?
Also ich finde gerade so dieses ganz, ja, analoge eigentlich, also das ist technisch natürlich eine Ästhetik, wenn er filmt oder auch so Dia-Shows macht oder sich selbst fotografiert, ist das eine ganz analoge Ästhetik, die heute fast schon sowas Nostalgisches bekommt, wenn man sich das heute anschaut, aber gleichzeitig dadurch auch was Zeitloses bekommt. Also man weiß eigentlich gar nicht so genau, wann diese Arbeiten entstanden sind und kann sie tatsächlich auch relativ universal auf so ein menschliches Erlebnis, gerade jetzt in einer Zeit von großer Unsicherheit, wo eben, glaube ich, viele das Gefühl haben, so die Welt oder die Naturgesetze sind so ein bisschen ausgesetzt, also dass man sich tatsächlich so ein Künstlerperson oder Künstlerpersönlichkeit beim Zweifeln, beim Suchen zugucken kann. Ich glaube, das ist etwas, was bei vielen Menschen so was auslöst. Und ich glaube, dass auch viele, gerade in so einer großen Institution wie in der Kunsthalle Hamburg, vielleicht auch erstmals Bastian Adda für sich entdecken. Und es gibt auch ein Video, das heißt I'm Too Sad to Tell You. Das ist vielleicht so eine der bekanntesten Arbeiten von Bastian Adda, die man auch immer mal wieder in Gruppenausstellungen sieht, wo einfach nur sein Gesicht zu sehen ist, was wirklich in Tränen aufgelöst ist. Also es ist so eine totale Eruption von Emotionen und man weiß aber nicht, warum. Also der Titel sagt ja, ich bin zu traurig, um dir zu sagen, warum ich traurig bin. Und das ist natürlich eine totale Projektionsfläche. Ich glaube, man liest das immer wieder mit zeitgenössischen Parametern, vielleicht auch über Geschlechterstereotype. Der Bruder von Bastian Adda hat mir auch am Telefon erzählt, dass die Arbeit ja zu einer Zeit entstanden ist, wo so ein soldatisches Männlichkeitsideal eigentlich vorherrschend war, auch durch den Vietnamkrieg, und dass Bastian Adda eigentlich das Gegenteil davon war oder auch sich daran so gerieben hat und eben dieses öffentliche Emotionen zeigen für Männer damals alles andere als selbstverständlich war und das heute ja eigentlich immer noch so ist oder wieder so ist in einer Zeit, wo eben auch gerade auf Social Media so ein Männlichkeitsbild propagiert wurde, wo Mark Zuckerberg sagt, wir brauchen mehr Male Energy, also auch so ein autokratisches Männerbild gerade wieder propagiert wird und auf der anderen Seite aber so Gefühls Äußerungen auch so ein eigenes Genre geworden sind, gerade auf Social Media, wodurch Gefühle eigentlich Forderungen gestellt werden können, Solidarität eingefordert werden kann. Dann muss aber immer klar sein, an wen richtet sich das und warum werden diese Gefühle gezeigt. Und diese Leerstelle, die Bastian Adda lässt, macht es eigentlich unmöglich, da eine Intention von seiner Seite zu bekommen, sondern man muss eigentlich selber darauf reagieren. Und ich finde, deswegen ist es wahrscheinlich auch die Arbeit, die am besten als Einstieg so funktioniert für viele Besuchende und auch für viele KuratorInnen, weil das so eine total zeitlose, fast schon so archaische Emotionalität hat. Und Brigitte Kölle hat auch nochmal erklärt im Gespräch, warum sie findet, dass Bastian Adders Werk heute noch sehr interessant ist.
Ich denke, das sind ganz verschiedene Dinge. Zum einen ist es diese Unerschrockenheit, auch Gefühle zu zeigen, beziehungsweise auch zu erforschen, wie Gefühle inszeniert werden. Ohne große Erklärung, ohne große Story, eine gewisse Direktheit, auch eine Empathie, die dann zu spüren ist, wenn er sich zeigt als Weinender beispielsweise in dem Film I'm Too Sad to Tell You oder auch in der Wandinstallation, dieser Studio-Installation, die er gemacht hat, mit großen Lettern an die Wand geschrieben seines Ateliers, Please don't leave me. Also die Angst vor dem Verlassenwerden, die er dort ganz direkt schildert, sind bestimmt auch Fragen von Geschlechterstereotypen, die Bastian Ader schon ganz früh angesprochen hat und auch befragt hat und auch kritisiert hat. Wenn er sich als junger Mann zeigt, weinend in der Öffentlichkeit, in dem Film I'm Too Sad to Tell You. Es gibt eine Notiz in seinem Skizzenbuch, die heißt I know men ain't supposed to cry. Also er wusste sehr wohl um die gesellschaftliche Konvention, eben in der Öffentlichkeit nicht weinen zu können. Und dem widersetzt er sich aber in seiner Kunst.
Durch sein mysteriöses Verschwinden auf hoher See wirft vor allem Aders Tod immer auch ja so eine Art Schatten auf sein Werk. Da fällt es schon so ein bisschen schwer, das so ja vielleicht auch voneinander zu trennen. Vielleicht muss man das auch gar nicht. Aber irgendwie versucht man sich ja doch ihm zu nähern. Was weiß man denn eigentlich überhaupt heute über sein Verschwinden?
Also die Geschichte ist wirklich eigentlich fast schon unglaublich, wenn man sie heute erzählt, weil Bastian Ader, wir hatten es ja eben schon mal ganz kurz gesagt, schon einmal eine Atlantiküberquerung geschafft hat, von Marokko nach Kalifornien durch den Panama-Kanal. Da hat er auf letzten Metern auch schon Schiffbruch erlitten, ist dann aber noch angekommen im Hafen und dann hat er in den USA eine Trilogie begonnen mit dem Titel In Search of the Miraculous. Also auch da geht es eigentlich wieder um das Wunderbare, das Wundersame. Und der letzte Akt dieses Projekts war eben, dass er mit einem Einhandsegler allein über den Atlantik wieder zurückfahren wollte, also von den USA nach Europa. Und das wäre ein Weltrekord gewesen, also bei aller, ja, also so fast so dieses Minimalistische oder auch so ein bisschen so DIY-Ästhetik, was Bastian Aders Arbeit hat, ist dieses Projekt eigentlich wirklich so ein bisschen größenwahnsinnig. Er war ein erfahrener Segler, da auch sein Bruder hat es gesagt, er fand es damals eigentlich gar nicht so verrückt, dass er das machen wollte, weil er sich sehr gut auskannte, aber es war eben etwas, was in einem so kleinen Boot noch niemand versucht hatte. Und dann war das natürlich auch zu einer Zeit, ich musste da so ein bisschen an Greta Thunberg auch denken mit ihrer Atlantiküberseglung, was ja ein riesiges Medienevent war und da war auch ein ganzes Team dabei und man hat eigentlich ja, das Ganze live begleiten können, war das natürlich zu einer Zeit, wo man auf dem Meer dann wirklich alleine war und auch seine Angehörigen und die ganze Kunstwelt natürlich einfach warten musste, ob er irgendwann ankommt wieder. Und er ist eben nicht angekommen, sondern nur sein leeres Boot wurde dann gefunden, wurde an der Küste Irlands angespült und dann auch irgendwann, es wurde gefunden von Fischern und dann wurde es wieder gestohlen. Das heißt, es sind auch so Umstände, die eigentlich ziemlich mysteriös sind. Und weil Bastian Ader eben so konzeptuell war und auch immer wieder mit diesen Ideen von Identität und Verschwinden gespielt hat. Seine Witwe hat auch erzählt, dass er mal gesagt hat, irgendwann will er mal für 3 Jahre verschwinden. Haben viele eine Zeit lang gedacht, das war selber eine Inszenierung des Verschwindens oder eben ein vorher geplanter Suizid auf dem Meer. Und insofern ist das eben auch ein Ereignis, woraus dann so ganz eigene Geschichten geworden sind. Und man kann letztlich natürlich nicht genau heute sagen, was passiert ist, aber von allem, was man jetzt recherchieren konnte, was die Kuratorin gesagt hat und wie gesagt, habe ich auch mit seinem Bruder telefoniert, der Diplomat war und sich auch sehr, sehr intensiv dann mit der Archivierung und mit der Zusammentragung von dem weit verstreuten Werk von Bastian Ader beschäftigt hat, sagt er, dass es eigentlich keinerlei Vorkehrungen gab, die sein Bruder getroffen hat, bevor er diese Reise angetroffen hat, dass er Pläne hatte, dass schon Projekte geplant waren, dass es eigentlich wirklich keinen Anhaltspunkt dafür gibt, dass er nicht ankommen wollte oder dass er nicht damit gerechnet hat, wirklich anzukommen. Und dass er davon ausgeht, er hat ein Foto von dem Boot gesehen, nicht das Boot selber, weil das schon weg war, dass sozusagen die Rettungsleine, da wo sie befestigt war im Boot, diese Planke wahrscheinlich rausgebrochen ist. Und dass, wenn man dann über Bord geht, dass es dann einfach keine Chance mehr gibt, wieder zurück ins Boot zu kommen, weil das selbststeuernde Boot dann einfach davonfährt. Also ja, also wie gesagt, es ist irgendwie auch nachvollziehbar, dass diese Geschichte bei einer Künstlerposition, die selber eigentlich so stark über Geschichten erzählen und auch so dieses Mythische und Geheimnisvolle integriert hatte in seinem Werk, dass es dann wieder zu eigenen Mythen und Geschichten führt, das ist, finde ich, total nachvollziehbar und hat sich eben auch im Werk von anderen Künstlern, wie wir eben schon gesagt haben, auch niedergeschlagen. Aber heute, nach dem, was man recherchieren kann, glauben die meisten, die mit Bastian Ader zu tun hatten, dass es tatsächlich ein Bootsunfall war auf hoher See.
Also ein Leben voller Mysterien, einer wirklich ja auch waghalsigen Idee und auch eine Reise, die er angetreten ist, von der er nie zurückgekehrt ist. Die US-amerikanische Indie-Rock-Band Bright Eyes, die hat kürzlich einen Song veröffentlicht über Bastian Ader oder mit dem Titel Bastian Ader. It takes a lot of nerve to live on planet Earth, singen sie da. Bastian Ader ging zur See. Ist das jetzt das Einzige, was wir noch können, uns der Erde zu entziehen und uns den Wellen der Naturgewalt aussetzen?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas, was vielleicht gerade in einem Zeitalter, wo man ja irgendwie Milliardäre hat, die den Mars kolonisieren wollen und wo jedes, gefühlt einfach jeder Lebensbereich total technisiert ist und eigentlich kontrolliert und kontrollierbar ist, ist, glaube ich, so dieses Motiv, dass jemand alleine sich den Naturgewalten aussetzt, sehr radikal auf eine Art und ist ja auch immer was so eine, ja, so ganz alte Geschichte ist, so eigentlich schon fast so biblisch im Ausmaß. Jemand ist in so einer kleinen Nussschale und versucht irgendwie die Elemente zu bezwingen. Und insofern ist es, glaube ich, eine Geschichte, die immer noch total faszinierend ist, also die mich auch sehr faszinierend hat. Ich kannte zwar Bastian Ader vor der Recherche jetzt, aber nochmal in dieses wirklich sehr kompromisslose Leben zu gehen, was ja auch schon so stark überschattet wurde durch den Verlust seines Vaters, durch die Nationalsozialisten, durch die Kriegstraumata auch des ganzen Landes, in dem er aufgewachsen ist. Und dann eigentlich zu dem Schluss zu kommen, ja, einfach so diese Verletzlichkeit des Menschen als Grundthema seiner Arbeit zu nehmen, das würde ich vielleicht sagen, so als Essenz, was für mich zumindest übrig geblieben ist bei dem Werk von Bastian Ader, das ist da natürlich nochmal total zugespitzt, einfach zu sagen, okay, dieser winzig kleine Körper in diesem winzig kleinen Boot, das hat was total Poetisches, aber es hat eben auch was total Größenwahnsinniges. Und diese Balance oder diese Spannung dazwischen, die finde ich bei Bastian Ader extrem produktiv, darüber nachzudenken und eben auch diese eigentlich ganz einfachen Versuchsanordnungen, wie viel da drin steckt und wie viele Fragen man da über Bild, über den Körper, über den Platz von Menschen in der Welt, aber auch eben so, was ist Kunst? Ist es Kunst, vom Baum zu fallen? Und ich glaube, da hat er sehr früh sehr viele Fragen gestellt, die heute noch total spannend sind und deswegen eben auch auf Pop-Alben auftaucht. Also ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich, dass einem Konzeptkünstler aus den 70ern man heute immer noch Songs widmet.
Ich musste an Starry Nights denken, über Van Gogh, also einem Landsmann von ihm ja auch.
Noch ein ganz bisschen berühmter, ja.
Das sagt Saskia Trebing vom Monopol-Magazin. Danke dir für das Gespräch und deine Einblicke.
Danke auch.
I'm Searching, die Retrospektive über Bastian Ader in der Kunsthalle Hamburg, zeigt Fotografien, 16mm Filme, Dia-Installationen und Videos. Besichtigen könnt ihr sie noch bis zum 24. August. In der kommenden Folge, da geht es hier im Podcast um die Art Basel. Vom 19. bis 22. Juni könnt ihr nämlich wieder eine Menge toller Kunst in der Schweizer Stadt der Museen sehen. Außerdem hat Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopolmagazins, mit Katharina Grosse gesprochen, die zur Art Basel gleich einen ganzen Platz in ein Kunstwerk verwandelt hat. Also folgt uns doch gerne im Podcatcher eurer Wahl, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Die gibt's immer zweimal im Monat und zwar am Dienstag. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich bin Sarah-Marie Plikat. Macht's gut und bis bald. Tschüss.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.